Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und herzlich willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein. Mein Name ist Julia Herdi, ich bin seit 2017 Rechtsanwältin bei Kapellmann und hier im Vergaberecht tätig. In unserer heutigen Folge soll es darum gehen, wie die Größe der Kanzlei unsere Tätigkeit als Anwältin bzw. als Anwalt beeinflusst. Ich freue mich ganz besonders, als Gast zu diesem Thema Daniela Just begrüßen zu dürfen. Hallo Daniela.
Hallo Julia.
Schön, dass du da bist. Daniela, wir haben beide in Passau studiert, aber nicht zeitgleich. Wir haben uns also nicht im Studium kennengelernt, sondern erst danach über den Alumni-Club der Uni Passau. Mittlerweile sind wir beide hier in München als Anwältinnen tätig. Du bist als Einzelanwältin im IT- und Technologierecht tätig. Und davor warst du als Inhouse Legal Counsel in einem Unternehmen, kennst also ganz unterschiedliche Arbeitsumfelder. Ich stelle mir den Schritt in die Selbstständigkeit sehr spannend und auch herausfordernd vor. Daher meine Frage an dich, vor wie vielen Jahren hast du dich selbstständig gemacht und was hat dich zu diesem Schritt bewogen?
Ja, ich habe mich vor ziemlich genau 5 Jahren selbstständig gemacht, ein bisschen mehr als 5 Jahre. Im Januar 2019 bin ich sozusagen offiziell an den Start gegangen. Ich war, wie du richtig gesagt hast, davor lange Zeit Inhouse Legal Counsel, insgesamt 8 Jahre lang. Und davor war ich tatsächlich auch wie du in einer größeren Einheit, in einer größeren Kanzlei. Das war damals mein Start ins Berufsleben, war 4 Jahre lang in einer inzwischen Großkanzlei am Münchner Standort. Was hat mich dazu bewogen? Ich glaube, man muss schon irgendwie so ein bisschen so auch das Unternehmergehen in sich haben. Uns Anwälten wird ja so ein bisschen die Geschäftsidee in die Wiege gelegt, weil es ja eine freiberufliche Tätigkeit ist. Und ich habe, wie gesagt, ich habe schon immer so ein bisschen das Unternehmergehen in mir gespürt und habe aber am Anfang mich so auf die sichere Seite begeben mit Festanstellungen und so weiter oder vermeintlich sichere Seite. So sicher ist das ja nicht unbedingt. Und was mich dazu bewogen hat, war am Ende des Tages, glaube ich, ein Wechsel meiner Tätigkeit, den ich selber nicht beeinflusst hatte. Ich war Inhouse Legal Counsel bei einem mittelständischen Unternehmen. Ich war dort die einzige Legal Counsel, habe dort relativ frei und unabhängig gearbeitet. Ich habe direkt an die Geschäftsführerin berichtet. Also es war eigentlich ein super toller Job. Dann ist das Unternehmen verkauft worden an ein sehr großes amerikanisches Unternehmen und auf einmal war ich da in sehr engen Umständen und mit sehr wenig Bewegung Spielraum, was die fachliche Tätigkeit angeht, was die anwaltliche Tätigkeit angeht, sehr viel Mikromanagement und so weiter. Und ich glaube, das war letztendlich dann der Katalysator dafür, dass ich dann wieder auf mein Unternehmergehen gehorcht habe und mich entschlossen habe, okay, ich möchte eigentlich frei, unabhängig und selbstständig arbeiten. Und jetzt wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit. Und ja, ich habe ein bisschen dafür gebraucht, am Ende des Tages hätte ich es gerne schon früher machen wollen, aber jetzt sind es, wie gesagt, gute 5 Jahre und ich bin sehr glücklich, wie sich das Ganze entwickelt hat.
Und wie hat sich deine inhaltliche Arbeit geändert? Du hast ja in der Anwaltschaft begonnen. Hast du dort schon IT-Recht gemacht? Und ich könnte mir vorstellen, beim Unternehmen, wenn du sagst, du warst die Einzige, hast du sicher in der Breite ganz viele verschiedene Themen abgedeckt. Wie gestaltet sich deine Tätigkeit dann jetzt als Einzelanwältin?
Ja, also das IT-Recht oder Technologierecht, weil das Ganze ein bisschen weiter ist tatsächlich, war ein bisschen branchenbezogen in erster Linie. Also in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, das waren in der Tat Technologieunternehmen, auch wenn man dann als einziger Inhouse-Jurist dann sehr viel mehr abdeckt, ist es ja doch die Klammer irgendwo dann der Technologiesektor, in dem Fall war es die Halbleiterindustrie. Und es hat sich dann eigentlich im Grunde genommen dann so entwickelt. Ja. Es waren immer Unternehmen, die im IT- oder Technologiesektor waren. Natürlich dann auch dann der Fokus auf diese Themen. Und wenn man da eben schon eine gewisse Expertise hat, dann behält man die dann auch, wenn man vom Angestellten-Dasein ins Unternehmertum wechselt, man behält das ja bei. Ja. Man lebt ja auch von seinem Netzwerk, was man sich damals aufgebaut hat. Inhaltlich hat sich die Tätigkeit nicht so sehr verändert. Es sind nach wie vor die gleiche Art von Verträgen, die gleichen Themen, die kommen. Ich habe da eine gewisse Kontinuität, was die fachliche, inhaltliche Tätigkeit angeht. Es hat sich halt eben der Rahmen geändert, weg von dem Inhouse-Juristen hin zur externen Einzelanwältin.
Und was sind so die größten Unterschiede bei diesem Rahmen, den du jetzt gerade angesprochen hast?
Ja, also der Rahmen, den ich jetzt habe, der ist halt sehr viel selbstbestimmter. Das war mir auch wirklich sehr wichtig. Als ich noch im Unternehmen war, wie gesagt, das ist ja jetzt schon eine Weile her, da gab es auch sowas wie Homeoffice gar nicht so richtig. Ne? Ich war jeden Tag im Büro und du hast feste Arbeitszeiten. Du hast natürlich nur einen Mandanten dann in dem Fall, den du halt da bedienst. Und den Rahmen, den ich jetzt habe, der ist etwas freier. Man kann vielleicht auch mal unter der Woche irgendwie was anderes machen und dann am Wochenende dafür arbeiten. Solange die Mandanten rechtzeitig ihre Sachen auf dem Tisch haben, ist man da auch in der Einteilung seiner Arbeit freier. Man ist freier darin, von wo aus man arbeitet. Und man ist natürlich auch freier darin, zu bestimmen, wen ich als Mandanten haben möchte. Mhm. Ja, also als Inhouse-Jurist habe ich meinen Arbeitgeber. In einer großen Kanzlei, wenn ich da angestellte Rechtsanwältin bin, habe ich im Zweifel die Mandanten, die halt über die Kanzlei akquiriert werden. Ja. Und jetzt als Einzelanwältin habe ich da eine relativ große Freiheit, wie ich mich organisiere, wann ich arbeite, wie ich arbeite, für wen ich arbeite. Mhm. Das kommt mir sehr entgegen, muss ich sagen.
Ja, also ich muss sagen, dass was jetzt Homeoffice angeht, hat sich, also vor allem natürlich durch Corona, wie glaube ich, bei ganz vielen natürlich viel geändert. Ich glaube, deine Tätigkeit jetzt als Inhouse Legal Counsel war vor der Corona-Zeit.
Richtig,
wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja.
Da hat sich in der Tat viel gewandelt und ich glaube, das ist was generell für die Anwaltschaft gilt, was ich jetzt von mir auch behaupten würde, dass wir schon viele Freiheiten genießen auch und jetzt nicht an feste Bürozeiten gebunden sind. Natürlich muss man für Mandanten gut erreichbar sein und müssen die Dinge zügig erledigt werden. Aber wann und vielleicht an welchem Tag ich das erledige, da bin ich schon auch sehr flexibel und frei.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, also ich war bis einschließlich 2018 angestellt und eben seit Januar 2019 selbstständig. In den ersten 2 Jahren meiner Selbstständigkeit hat sich tatsächlich auch generell auf dem Arbeitsmarkt oder in der Art und Weise, wie Leute arbeiten, sehr viel getan. Ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so vergleichbar mit früher. Nichtsdestotrotz, ich freue mich über diese Freiheit und Unabhängigkeit, die ich habe. Das war mir sehr wichtig und das ist für mich auch der ganz große Benefit jetzt in meiner Tätigkeit als Einzelanwältin.
Ja, schön. Das heißt, das klingt jetzt nicht so, als hättest du es bereut, diesen Schritt in die Selbstständigkeit und in die Tätigkeit als Einzelanwältin, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Also eher, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Mhm, ja. Ich habe am Anfang schon große Hemmungen gehabt, muss ich gestehen, weil es ist schon, ne, wenn man als Angestellter hat man am Ende des Monats sein Gehalt, es läuft alles in Bahnen, die irgendwo auch gefestigt sind. Und da rauszugehen aus diesem, sage ich mal, goldenen Käfig, das ist natürlich, es fordert schon Mut auf jeden Fall. Es erfordert Mut, es erfordert sehr viel Vorbereitung. Das ist ganz wichtig. Ich habe das wirklich auch von langer Hand geplant. Aber es hat sich wirklich, es hat sich genauso entwickelt, wie ich mir das gewünscht habe.
Ja, toll, toll. Das ist schön zu hören. Jetzt nochmal, du hast gesagt, du hast das lange vorbereitet. Kannst du uns da einen Einblick geben? Wie hast du das vorbereitet und was waren vielleicht auch die größten Herausforderungen?
Also die größte Herausforderung war tatsächlich, wie gesagt, dadurch, dass ich ja von Inhouse gekommen bin, habe ich ja praktisch mit null Mandanten angefangen. Mhm. Ja. Und deswegen habe ich das auch, wie ich gerade schon erwähnt habe, geplant alles. Man muss rechtzeitig sein Netzwerk aktivieren. Ja, also wenn man, also bei mir war jetzt die Sondersituation, dass ich schon lange als Anwältin tätig war und mich dann erst selbstständig gemacht habe. Aber wenn man eben schon so lange im Beruf tätig war, dann hat man natürlich auch ein gewachsenes Netzwerk. Man hat gute Kontakte und da gilt es halt, die vorzubereiten, denen auch anzukündigen, dass man diesen Schritt geht, weil man ja auch Umsatz machen muss. Ja. Man muss sich ja überlegen, wo bekomme ich denn die Mandanten her, die ich haben möchte. Ja, und das erfordert schon eine gewisse Vorbereitung. Und dann auch so Sachen wie, wie soll meine Kanzlei aussehen? Also wie möchte ich nach außen auftreten? Sprich Webseite, Texte schreiben, zum Fotografen gehen, mit dem Grafikdesigner die Themen Corporate Design besprechen. Wie soll mein Briefkopf aussehen? Wie soll mein Logo aussehen? Was sind meine Farben? Ja, das nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch und ich habe mir die Zeit auch genommen, weil ich mir auch überlegen musste, für was stehe ich denn? Also was gebe ich mir denn selbst für ein Profil als Einzelanwältin? Weil das auch sehr wichtig ist bei der Mandantenakquise. Ja? Mhm. Also ich muss wissen, wofür stehe ich, was kann ich denen anbieten und wo finde ich diese Mandanten. Das sind diese Überlegungen, die man sich machen muss und die man vorbereiten muss, bevor man dann wirklich sagt, okay, jetzt geht's los.
Ja, verstehe. Dann wären wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, wer dich bei deiner Arbeit dann unterstützt. Also wenn du sagst, Website, Logo, Briefkopf, das macht bei uns das Marketing-Team, mhm, das uns unterstützt und all diese Dinge in die Hand nimmt, sodass wir uns gerade nicht selber darum kümmern müssen. Von daher, wer unterstützt dich bei der Arbeit? Und
ja, selbst ist die Frau.
Gestaltet sich dann der Arbeitsalltag, der sich vermutlich bei uns dann doch auch stark unterscheidet und bei dem die Größe der Kanzlei wahrscheinlich dann doch zu ganz unterschiedlichen Arbeiten vielleicht führt?
Das ist richtig, ja. Also wenn man Einzelanwältin oder Einzelanwalt ist, steht man natürlich vor der Herausforderung, dass man sich um alles selber kümmern muss, erstmal. Ja.
Ja.
Ich fange jetzt an zu delegieren und mir auch Unterstützung zu holen, aber am Anfang habe ich vieles einfach selber gemacht. Das war vielleicht auch ganz gut, um einfach mir zu überlegen, wie möchte ich mich positionieren, wie möchte ich nach außen auftreten, wie sieht mein Corporate Identity aus. Ich habe mir damals Hilfe gesucht von einem Grafikdesigner, der mir empfohlen wurde, dem ich so meine Vorstellungen berichtet habe und der das gut umgesetzt hat. Der ist nach wie vor für mich tätig, also der ist auch selbstständig und arbeitet halt auf Auftragsbasis für mich. Der macht auch jedes Jahr meine Weihnachtskarten und all das. Und dann natürlich ein Programmierer, der sich um die Webseite kümmert. Aber am Ende des Tages, ja, also was euer Marketing-Team selbst in die Hand nimmt und von sich aus sozusagen macht, wo dann vielleicht nur noch der Partner dann irgendwie drüber guckt oder der Managing-Partner drüber guckt und sagt, ja, so möchten wir nach außen auftreten. Das muss man halt selber erstmal für sich selber entwickeln und dann kann man es vielleicht delegieren irgendwann. Aber es ist schon so, dass man am Anfang sehr viel selber macht, sich sehr viel selber überlegt und auch sowas wie Business Development, Akquise und so weiter, das sind natürlich Themen, die kann man jetzt so nicht wegdelegieren. Ja? Also ich kann natürlich schon jemanden beauftragen, mir eine schöne PowerPoint zu entwerfen, aber mit welchen Inhalten ich die füllen möchte, das muss ich mir schon selber überlegen. Wie gesagt, ich denke, wenn das einmal so in gewissen Bahnen läuft, kann man das dann auch wieder delegieren. Aber ich habe halt Unterstützung, wie gesagt, von externen Dienstleistern, die ich dann bei Bedarf heranziehe für solche Themen. Und auch einen Werkstudenten, der mich auch bei organisatorischen Sachen unterstützt oder bei einer Recherche oder was auch immer, Literaturrecherche und dergleichen. Aber man macht erstmal schon sehr viel selber. Ja, das ist klar, dass man dann nicht nur anwaltlich tätig ist, sondern da noch diese ganzen anderen Themen zusätzlich auf dem Tisch hat. Und ich denke, da unterscheidet sich deine und meine Tätigkeit schon sehr, weil ihr habt in einer großen Kanzlei mit einer entsprechenden Infrastruktur natürlich auch ja, die entsprechende Unterstützung. Ja.
Genau, in der Tat. Also natürlich auch Assistenzen und wie du auch gesagt hast, du hast einen Werkstudent bei uns, ja, unterstützen uns oft auch wissenschaftliche Mitarbeiter bei einer Recherche, und auch der Austausch mit den Kollegen ist sicher etwas, was bei dir wahrscheinlich anders ist. Wir arbeiten ja auch inhaltlich oft in Teams an größeren Mandaten, aber auch wenn ich Mandate alleine bearbeite, habe ich immer die Gelegenheit, bei Kollegen Rücksprache zu halten oder einfach mal einzelne Fragen gemeinsam durchzudiskutieren. Du hast aber gesagt, du hast auch ein großes Netzwerk. Tauschst du dich mit Kolleginnen und Kollegen aus diesem Netzwerk dann aus?
Ja.
Wie läuft das bei dir? Das ist sicher auch ein Punkt, in dem sich unsere Tätigkeiten ganz wesentlich unterscheiden.
Ja, also ich kann in der Tat nicht wie du ins Nachbarbüro rübergehen und fragen, sag mal, hast du kurz Zeit, über was zu sprechen oder über das Thema X zu sprechen? Ich greife halt dann zum Telefonhörer. Ja. Also ich habe natürlich auch aus meiner vorherigen Tätigkeit einige Kollegen kennengelernt, auch mit denen man sich auch so privat gut versteht, die in ähnlichen oder gleichen Rechtsgebieten tätig sind. Und ja, die ruft man halt dann an und fragt, ob sie Zeit haben, mal kurz drüber zu sprechen. Aber das ist in der Tat, man muss aufpassen, dass man als Einzelanwältin, Einzelanwalt nicht vereinsamt. Ja. Ich finde den fachlichen Austausch sehr, sehr wichtig mit Kollegen, weil die oft auch nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen. Und auch da ist es in der Tat sehr wichtig, dass man da ein gutes Netzwerk hat an Kolleginnen und Kollegen, die man beim Bedarf einfach mal anrufen kann und fragen kann, hast du mal Zeit, hier über das Thema was auch immer zu sprechen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. Aber man darf da auch keine Scheu haben. Man muss auch
Das ist sicher was anderes, als jetzt, wie gesagt, hier zum Kollegen nebenan zu gehen oder man tauscht sich in der Teeküche zu Themen mal aus. Und immer zum Hörer zu ergreifen, das wird man eher in ausgewählten Fällen machen, könnte ich mir vorstellen, oder?
Es ist, wie gesagt, am Anfang hatte ich da schon auch eine gewisse Hemmschwelle, aber das legt man auch irgendwann dann ab, und es geht ja nicht nur in eine Richtung. Also es ist, wie gesagt, ich finde das super wichtig, dass man den Austausch hat. Es ist natürlich als Einzelanwalt oder Einzelanwältin dann nicht so selbstverständlich, weil man eben nicht die Kollegen nebenan sitzen hat, sondern man muss auch wirklich was dafür tun. Aber das geht auch. Aber wie gesagt, am Anfang habe ich schon, ich hatte immer wieder das Gefühl, auch Mensch, da hätte ich jetzt gerne mal mit jemandem drüber gesprochen, und dann irgendwann habe ich es halt dann einfach gemacht. Ja, ich habe halt dann einfach den Telefonhörer in die Hand genommen und angerufen, also jemanden, von dem ich denke, dass er das vielleicht ähnliche Themen auf dem Tisch hat, und habe auch gemerkt, okay, das beruht dann teilweise dann auch auf Gegenseitigkeit, weil die vielleicht auch mal über etwas sprechen wollen und auch die Gelegenheit haben wollen, sich mal auszutauschen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, und auch da, wie gesagt, wenn man sich entscheidet dafür, Einzelanwältin, Einzelanwalt zu sein, dann ist es wirklich entscheidend, auch ein gutes Netzwerk um sich herum zu haben. Auch für diese Themen, wie eben fachlicher Austausch. Ganz wichtig.
Ja, ich glaube, Netzwerk ist auch ein Punkt, das für jeden von uns wichtig ist. Wie hast du das Netzwerk aufgebaut? Das ist sicherlich aus deinen verschiedenen beruflichen Stationen.
Genau. Ist das so? Ja, das ist, ja, tatsächlich ist es aus den unterschiedlichen beruflichen Stationen. Das sind sowohl ehemalige Inhouse-Kollegen, und das sind Anwälte aus externen Kanzleien, die früher ja praktisch auf meinem Panel standen, und mit denen sich da einfach der Kontakt aufrechterhalten hat über die Laufe der Jahre. Und die man regelmäßig trifft, auch auf Fortbildungsveranstaltungen oder einfach mal so zum Mittagessen in der Stadt. Letztendlich ist das Netzwerk, das über diesen Zeitraum entstanden ist und gewachsen ist und sich immer noch sehr gut hält. Und das ist ein Netzwerk, das sowohl eben aus Anwälten, Inhouse-Juristen, Kollegen besteht, als auch eben dann die wichtigen Business-Kontakte, die man eben für die Akquise und das Business-Development braucht.
Mhm, Ja. Und nochmal zurück auch zu der Frage, du hast vorhin erwähnt, Profil auf der Website und Mandanten müssen auf dich aufmerksam, sollen auf dich aufmerksam werden. Wie machst du das und wie gelingt dir das? Und wie, ich denke auch die Frage, wie spezialisiert arbeitet man, um ganz bestimmte Mandanten auf sich aufmerksam zu machen.
Also tatsächlich ist es so, dass da habe ich auch erst lernen müssen. Ja. Am Anfang habe ich viel zu viele Sachen angenommen, also viel zu viele Anfragen, die mich herangetragen worden sind, die eigentlich gar nicht so 100% in mein fachliches Profil reinpassen. Und das macht keine, also das. Man tendiert dazu, das anzunehmen, weil man denkt, man muss ja Umsatz machen, man muss ja vorankommen, aber das zahlt sich am Ende des Tages nicht aus. Also ich habe dann nach den ersten 2 Jahren dann nochmal meine Strategie korrigiert und habe wirklich versucht, mein Profil zu schärfen und mich wirklich in bestimmten fachlichen Bereichen ganz konkret zu positionieren. Das ist meines Erachtens auch der Schlüssel zum Erfolg für eine Einzelanwältin, für einen Einzelanwalt. Es bringt nichts, sich alle möglichen Rechtsgebiete anzueignen, damit man das anbieten kann. Dafür gibt es ja eben die Full-Service-Kanzleien. Ja. Und als Einzelanwalt ist es wie in diesen China-Restaurants, wo ich eine Speisekarte bekomme, wo irgendwie 50 Gerichte draufstehen. Das kann irgendwie alles nicht so super sein. Ja. Und dann hingegen in diesen kleinen Bistros, wo ich vielleicht nur 3, 4 Gerichte auf der Karte habe, aber die sind qualitativ gut. Ja. So vergleiche ich das immer so ein bisschen. Und wie gesagt, für Full Service haben wir die großen Einheiten. Ja. Da gibt es gute mittelständische große Kanzleien, die das anbieten können. Aber als Einzelanwalt würde ich das nicht machen. Ich würde mir wirklich überlegen, welches Profil gebe ich mir, welches fachliche Profil gebe ich mir. Und das kann ich dann auch bewerben. Und die aus dem Netzwerk wissen das ja zum Teil. Die müssen halt nur wissen, dass ich jetzt selbstständig bin und dass sie mich mandatieren können. Und da ist es einfach wichtig, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja, also auch tatsächlich den persönlichen Kontakt. Immer mal wieder sich bei den Leuten melden. Immer mal wieder zu Veranstaltungen gehen, wo man weiß, man trifft diese Leute. Oder sich zum Mittagessen verabreden. Also es ist, der persönliche Kontakt zählt sehr stark, die Gespräche, die man dabei führt. Und ja, ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen schulen lassen, was Business Development und Akquise angeht. Also so die reine Vertriebstätigkeit im Grunde genommen. Ich habe mich da wirklich auch schulen lassen von einem sehr kompetenten Kollegen, der das auch für andere Kanzleien macht. Und habe dabei auch viel gelernt, wie man sozusagen. Also man muss sich ja auch merken, wen hat man wann wo getroffen, dann nochmal nachfassen, im E-Mail hinterher schreiben. Also das ist schon eine richtige Vertriebstätigkeit, die man da an den Tag legen muss. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen vielleicht abschreckend, ja, oder nach viel Arbeit. Am Ende des Tages, wenn man Einzelanwalt ist, man hat ja einfach auch nur eine gewisse beschränkte Kapazität. Also man ist schon relativ schnell ausgelastet mit der Mandatsarbeit. Das heißt, also ja, man muss Akquise machen, man muss Business Development machen, man muss sein Netzwerk pflegen, man muss nachhaken, die treffen. Aber es kommt dann auch genügend Arbeit rein, um beschäftigt zu sein und auch genügend Umsatz zu machen. Das auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich glaube, da unterscheidet sich unsere Tätigkeit vielleicht gar nicht so sehr. Also auch ich würde von mir behaupten, dass ich sehr spezialisiert arbeite und sich das auch über die letzten Jahre hinweg quasi geschärft hat und ich immer mehr jetzt in meinem Fall ins Vergaberecht reingewachsen bin und entsprechend den Fachanwalt gemacht habe. Und so haben auch ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen ihr ganz spezifisches Rechtsgebiet und Fachgebiet, in dem sie beraten. Und je nach Mandat arbeiten die am besten spezialisierten Kolleginnen und Kollegen für den jeweiligen Fall dann zusammen,
Ja.
um diese Fragen zu beantworten.
Ich glaube tatsächlich auch, dass sich, was dieses Thema angeht, fachliches Profil und am Ende des Tages auch daraus folgendes Business Development, da, ich glaube, in diesem Punkt unterscheidet sich die Tätigkeit von einer Einzelanwältin, einem Einzelanwalt und den Kolleginnen und Kollegen in den größeren Kanzleien in der Tat nicht so stark. Ja. Mhm. Weil ich muss für den Mandanten sozusagen den passenden, also für den Topf den passenden Deckel finden, dass der fachlich so bedient wird, dass es gut ist, ja, also dass die Qualität stimmt. Und auf der anderen Seite denke ich, das wird, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kann mir das vorstellen, wenn man dann irgendwann in einer großen Kanzlei ist und tatsächlich auch auf dem Partner-Track möchte, ich glaube, da muss man sich auch um Themen wie Business Development und Akquise dann auch verschärft wahrscheinlich auch kümmern.
In der Tat, ja, genau. Also jeder wird da auch das Profil entsprechend, wie du sagst, schärfen, spezifisch auf ja Mandanten zugehen, ein Netzwerk aufbauen,
genau.
Oder Vorträge halten, um in diesem Bereich entsprechend Mandate zu akquirieren und diesen Bereich für sich selbst quasi auszubauen. Das sind vielleicht eher quasi auch andere Kanzleien, die einen anderen Ansatz von Full Service haben, die dann mehr quasi in einer Person ein breiteres Spektrum an Beratung anbieten. Aber das, glaube ich, trifft auf dich nicht zu und trifft auf uns auch nicht zu.
Ja, genau. Und ich denke, da ist die Tätigkeit wirklich sehr ähnlich. Man darf sich nicht dazu hinreißen lassen, zu viel anbieten zu wollen. Ich denke nicht, dass das funktioniert, weder in einer Großkanzlei noch als Einzelanwältin, Einzelanwalt. Denn am Ende des Tages muss die Qualität stimmen und ich will ja auch eine bestimmte Art von Mandanten anziehen und haben. Ja? Und dafür muss ich halt mein Profil so geschärft haben, dass sie verstehen, dass ich die Richtige für sie bin. Und ich denke, das ist in der großen Kanzlei auch nicht anders.
Ja, weil nur in dem Bereich kann man dann auch wirklich qualitativ hochwertige Beratung anbieten und weniger in der Breite. Ich glaube, da hat sich generell in der Anwaltschaft schon viel getan. Das sieht man vielleicht auch an der Vielzahl von Fachanwälten und Fachanwaltstiteln, die man mittlerweile erwerben kann und gerade dadurch auch sein Profil schärfen kann.
Ja, das ist richtig, ja.
Nochmal zu deiner Tätigkeit an sich. Was sind typische Tätigkeiten und wo sitzen auch deine Mandanten? Ich glaube, du bist auch grenzüberschreitend tätig. Kannst du dazu noch genauer berichten?
Ja. Also ich bin sehr viel im IT-Outsourcing unterwegs. Es sind sehr viele Outsourcing-Projekte, die ich berate. Das ist sozusagen das eine Standbein, das ist wirklich das ganz klassische IT-Recht, sage ich jetzt mal, mit Outsourcing-Projekten auch im regulierten Umfeld, also Banken, Versicherungen, die ihre IT outsourcen, die einer bestimmten Regulatorik unterliegen. Das ist das eine Standbein. Das andere Standbein, das ist tatsächlich ja historisch gewachsen aus meiner Tätigkeit als Inhouse-Juristin. In der Halbleiterbranche oder Technologiebranche, da kommt sehr viel aus diesem Bereich. Und ja, grenzüberschreitend deshalb, weil in diesen Branchen einige Player dann tatsächlich auch nicht in Deutschland sind. Also in Deutschland bin ich eigentlich überregional tätig. Da sitzen meine Mandanten eigentlich in ganz Deutschland verteilt. Und der grenzüberschreitende Zusammenhang ergibt sich eben aus den einzelnen Technologien oder Technologiebranchen, die ich da berate. Und da kommt einiges aus Israel und aus Finnland.
Okay, sehr interessant.
Ja, also wie gesagt, Israel, ja, das kannte ich noch aus meiner Inhouse-Tätigkeit. Finnland kam jetzt eigentlich eher durch Zufall mit dazu. Da habe ich halt verstanden, dass die besondere Förderungen haben für Technologie-Startups und die gehen dann relativ schnell auch international. Und da hatte ich mal einen ganz guten Kontakt und da kam einiges darüber, ja.
Sehr, sehr spannend, dass wie sich das entwickelt oder sich auch entwickelt hat, oder?
Ja, absolut.
Kannst du dir vorstellen, dass das noch weiter auszuweiten oder könntest du noch vorstellen, dass andere Länder hinzukommen? Ich glaube, du hast ja auch in Italien studiert und dachte ich, dass du Bezüge zu Italien vielleicht eher hast.
Ja, das kommt vielleicht noch. Also muss man mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe ja auch, als ich noch in-house war, auch eine Zeit lang in den USA gearbeitet. Das ist natürlich auch ein wichtiger Markt, USA. Und ja, also wie gesagt, es entwickelt sich ja in einem fort. Die Akquise- und Business Development-Arbeit, die ist ja auch nicht irgendwann erledigt, sondern man ist ja ständig dabei, sich zu entwickeln, die Kanzlei weiter auszubauen. Und da ja, wird sich immer mal wieder was ergeben oder man wird auch immer mal wieder sich wieder in gewissen Bereichen umschauen müssen und seine Fühler ausstrecken müssen. Und da ist noch vieles im Fluss, aber ich habe da, also es passiert immer irgendwas, es bleibt immer spannend und man muss sich halt bewegen, ja. Also man darf da nicht stillstehen und sagen, okay, jetzt habe ich meine Mandanten, jetzt kann ich aufhören mit Business Development. Mhm. Das geht natürlich nicht. Also das ist eine Tätigkeit, die muss fortlaufend erfolgen und die muss man auch wirklich einplanen, auch zeitlich einplanen und daraus ergeben sich dann wieder die nächsten schönen Projekte.
Ja, ja. Was sind dann so die wesentlichen Eigenschaften, die man mitbringen sollte für die Einzelanwaltstätigkeit oder wem kannst du was sagen, wem du das empfehlen würdest und wem du es vielleicht auch nicht empfehlen würdest?
Ja, also ich glaube, man braucht schon so ein bisschen Unternehmerdenken, ja, ein bisschen Unternehmertum. Dass auch wenn wir sozusagen ein freier Beruf sind und auch wenn sozusagen das Produkt, das wir anbieten, die Rechtsberatungsleistung ja jetzt keine bahnbrechende neue Erfindung ist, sondern das wird uns ja schon mit dem Studium mit in die Wiege gelegt, glaube ich schon, dass man ein gewisses unternehmerisches Gespür braucht, um sich selbstständig zu machen. Und man muss da auch wirklich Bock drauf haben, sich um so Themen zu kümmern, die jetzt nicht mit der reinen Mandatsbearbeitung zu tun haben. Ja. Also wer sagt, ich fühle mich unwohl, wenn ich einen Vortrag halten muss oder wenn ich auf eine Veranstaltung muss und auf Veranstaltung gehen muss und die Kontakte pflegen muss, für den ist es vielleicht nicht gedacht. Auf der anderen Seite kann ich mir halt vorstellen, da ist es generell das anwaltliche Dasein schwierig, weil ich denke, auch in einer Großkanzlei, spätestens dann, wenn du auf einen Partner-Track willst, musst du das können, ja. Und musst du das tun. Ich habe, ja, also viele gehen natürlich den sichereren Weg oder den vermeintlich sichereren Weg des Angestellten-Daseins. Wenn es jemandem wirklich sehr wichtig ist, in einem Umfeld zu sein, wo eine Infrastruktur da ist, wo sich um alles gekümmert wird, wo man am Ende des Tages nur seine Mandatsbearbeitung erledigt, für den ist dann tatsächlich eine Kanzlei mit festen Strukturen besser. Ja? Also man muss einfach als Einzelanwalt keine Angst davor haben, dass man da alleine unterwegs ist, dass man gewisse Dinge selber machen muss. Und man muss da auch einfach Lust drauf haben. Und alles andere ergibt sich dann. Aber wie gesagt, ich denke, dass auch in größeren Kanzleien gewisses Unternehmertum gefragt ist von den Anwälten, weil auch da muss Business Development betrieben werden. Auch dort geht es darum, Mandanten zu akquirieren oder bestehende Mandanten an sich zu binden.
Also in der Tat, das würde ich von mir und auch behaupten und von uns, dass auch das natürlich Teil der Tätigkeit ist und gleichermaßen dazugehört. Und man möchte ja auch mit sich, mit Mandanten und Kollegen, finde ich, austauschen, um auch um einen Einblick oftmals in Dinge zu bekommen, die man nicht bekommt, wenn man, weiß nicht, vielleicht eher in einem Unternehmen ist und der einzige Mandant das eigene Unternehmen ist. Gibt's da vielleicht nicht größere Unterschiede als jetzt in dem Fall zur Kanzleigröße?
Also ich denke, als Einzelanwalt muss ich beziehungsweise als Großkanzleianwalt muss ich früher oder später genauso agieren können wie jemand, der sich selbstständig gemacht hat und seine Kanzlei voranbringen will. Wenn ich natürlich Inhouse-Jurist bin, dann muss ich das alles nicht. Ich habe nur den einen Mandanten, das ist mein Arbeitgeber. Ich muss natürlich schon auch zusehen, das ist zumindest meine Erfahrung aus der Inhouse-Tätigkeit, dass ich da auch gut vernetzt bin tatsächlich im Unternehmen, dass die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen auch reibungslos funktioniert. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, den Kollegen aus dem Vertrieb klarzumachen, dass wenn sie den großen Deal durch die Tür bringen wollen, dass sie dafür halt ihren Inhouse-Juristen brauchen. Ja, dass es halt nicht ohne geht, dass der Vertrag geprüft, verhandelt werden muss. Da geht es eher um Teamwork innerhalb des Unternehmens zwischen der Rechtsabteilung und den Abteilungen, die sozusagen der interne Mandant sind. Mhm. Aber natürlich muss ich mich nicht um solche Themen wie Marketing, Business Development und Akquise kümmern. Ich muss auch netzwerken, aber anders tatsächlich.
Das
beschränkt sich aufs Unternehmen und auf die Akzeptanz, die die Rechtsabteilung innerhalb des Unternehmens hat.
Ja, das denke ich auch, dass quasi das Unternehmertum vielleicht generell mit einer Anwaltstätigkeit einhergeht, mehr als das mit einer Syndikus-Anwaltstätigkeit Fall ist. Und es vielleicht viel mehr dann aber die Strukturen sind, die bei dir andere sind, als das jetzt in meinem Fall ist.
Würde ich auch so sehen, ja.
Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Daniela.
Ja, Julia, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Hat mich sehr gefreut und auf bald. Dankeschön.
Auf bald. Herzlichen Dank nochmal.
Danke.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.